herzlich willkommen zum Podcast Bildstörungen. In dieser Folge hört ihr einen Vortrag von Marie Heckel, den sie in der Reihe Antisemitismus kritische Bibelauslegungen gehalten hat. Die Reihe wird von der Evangelischen Akademie zu Berlin ausgerichtet. In den Vorträgen dieser Reihe stellen renommierte wie auch junge ExegetInnen neue Lesarten der Schrift vor, die der tradierten Stereotypisierung von Juden, Jüdinnen und Judentum entgegentreten. Sie stellen sich allesamt die Frage, wie biblische Geschichten ohne antijüdische Projektionsmuster erzählt werden können. Ich bin Caroline Ritter, ich mache diesen Podcast zusammen mit Katharina von Kellenbach. Katharina stellt euch kurz das Thema und die Rednerin vor, bevor der Vortrag losgeht.
In dieser Folge geht es um das Thema Heilungsgeschichten und insbesondere das Problem der Blindheit als einer Metapher des Nichtverstehens. Heilungsgeschichten suggerieren, dass alle Menschen einen gesunden, uneingeschränkten und voll funktionsfähigen Körper haben wollen und haben sollten. Krankheiten, körperliche Abweichungen, Taubheit und Blindheit werden dann zu Bildern des Mangels und im übertragenen Sinne für Nichtverstehen und Nichterkennen, also ableistisch, verwendet. Schon im Neuen Testament werden die Pharisäer als blind bezeichnet, weil sie, obwohl sie körperlich sehen, Jesus nicht als Messias an- und erkennen wollen. Bilder von der blinden Synagoge mit einer Augenbinde zieren viele Kirchenwände und Altare. Wie kann und soll die Heilung eines blinden Mannes erzählt werden, damit keine solchen antisemitischen und/oder ableistischen Klischees bedient werden? Darüber spricht Marie Hecke, die gerade am Lehrstuhl für Neues Testament und theologische Geschlechterforschung der Kirchlichen Hochschule Wuppertal-Bethel über evangelische Toradidaktik promoviert. Sie wird über die Heilungsgeschichte in Johannes 9, Vers 1 bis 7 unter dem Titel »Mit Blindheit geschlagen« reden.
Bevor Marie Hecke ihren tatsächlichen Vortrag begonnen hat, wurde sie von Christian Staffer, einem Initiator der Reihe, gefragt, wie sie eigentlich zu ihren Themen gekommen ist, das heißt zu dem Feld jüdisch-christlicher Theologie und auch dazu, intersektionale Perspektiven in ihre Arbeit mit einzubringen. Darauf gibt Marie Heckel ganz persönliche und biografische Antworten.
Ja, auch von mir ein ganz herzliches Hallo. Ich freue mich ganz sehr, hier heute zu sein und mit Ihnen und euch ein paar Gedanken zu teilen. An welcher Stelle ist es für mich wichtig geworden? Das sind verschiedene Momente und ich greife jetzt mal drei raus, die für mich wichtig sind. Und als allererstes, auch als du das geschrieben hast und mir gesagt hast, ist mir eingefallen, dass ich im dritten oder vierten Semester meines Theologiestudiums bei Professor Dr. Lux in Leipzig in der Vorlesung Theologie des Alten Testamentes saß. Und er hat in jeder Vorlesung einen Midrasch mitgebracht, eine jüdische Auslegung zu dem Text. Und ich war zum einen total fasziniert von diesem Lust an Detail. Ich fand diese Fantasie unglaublich gut und ich habe diese kontroversen Diskussionen geliebt. Und das hat in mir, aber das war das eine, dass ich total fasziniert war und da so eine kleine Sucht entwickelt habe. Ich wollte irgendwie mehr. Und das andere war, dass ich gemerkt habe, dass das Judentum, was ich bis dahin dachte, darüber zu wissen und zu kennen, dass das überhaupt nicht mit dem zusammenhing, was ich da darüber gelernt habe. Und das ist irgendwie die Schablonen, die ich im Kopf hatte, überhaupt nicht dazu passten, zu dem, was ich da plötzlich gehört habe. Das hat dazu geführt, dass ich zum Studium nach Jerusalem gegangen bin und da weiter jüdische Traditionsliteratur studiert habe. Und da gibt es jetzt einen zweiten Moment und das ist, als unter meinem Balkon in Nachla Ort, in so einer ganz kleinen Wohnung in Jerusalem, Simchat Torah, also das Fest der Freude der Torah, gefeiert wurde und unter dem Balkon von der Synagogengemeinde direkt sozusagen, die war so drei Häuser weiter, Jüdinnen und Juden mit der Torahrolle da tanzten und gesungen haben. Und ich so das Gefühl hatte, von allem, was ich so aus meiner gut lutherischen Prägung von Gesetz und Evangelium wusste, irgendwie passt das mit dem, was die da mit der Tora machen, so gar nicht zusammen. Das war so der zweite Moment, wo ich wieder so, das sind immer eigentlich so Momente, wo ich gemerkt habe, das passt nicht und das ist viel mehr und viel größer und ich erhasche immer nur eigentlich so einen Zipfel von der Tora oder einen Zipfel von dieser Auslegung. Und Das verändert dann aber wiederum, wie ich über meine Theologie nachdenke. Und der dritte Moment, der ist jetzt, geht jetzt schon in diese Richtung von dem, was Christian gerade auch schon intersektional, also Verschränkung von verschiedenen Bereichen genannt hat, ist, dass ich vor über 10 Jahren selber die Diagnose von Multiple Sklerose gekriegt habe und erkrankt bin und dass mein Nachdenken über Körper, über gesunde und kranke Körper, über funktionsfähige und mal nicht funktionsfähige Körper, über Lust und Schmerz an Körpern verändert hat und auch mein Nachdenken über Körper in der Theologie verändert hat. Und ich habe da ganz viel gelernt von Julia Watts-Belzer. Das ist eine Professorin und Rabbinerin aus den USA, die selber im Rollstuhl sitzt und mit der ich ganz oft jetzt auf den Kirchentagen immer wieder im jüdischen christlichen Dialog verbunden bin. Und da hat sich mir immer mehr diese Überzeugung erschlossen, was Christian auch gerade gesagt hat, wir können diese Themen gar nicht nur einzeln denken, sondern wir denken, müssten die verschränkt zusammendenken. Und die Fragen, die hängen eigentlich miteinander zusammen und es entstehen ganz neue Sichtweisen auf die Texte, wenn wir das zusammen denken und verschiedene Ungleichheiten, verschiedene Diskriminierungsformen zusammen berücksichtigen. Und das ist jetzt eigentlich auch schon ein bisschen meine Überleitung zu dem, was jetzt sozusagen kommt und wo ich mich freue, jetzt so eine halbe Stunde Gedanken mit Ihnen und euch zu teilen und dann in ein Gespräch zu kommen. Und zwar steht im Mittelpunkt des Vortrags unter dem Titel »Mit Blindheit geschlagen – Intersektionale Zugänge zu neutestamentlichen Heilungsgeschichten« eine Heilungsgeschichte aus dem Johannesevangelium im 9. Kapitel. Heilungsgeschichten an sich erfreuen sich im Christentum einer großen Bekanntheit und auch eigentlich oft Beliebtheit. In ihrer oft dramatischen Wendung von einem körperlichen Mangel hin zu dessen Überwindung, meist durch einen Träger göttlicher Macht, wirken sie aus der Perspektive der eigenen Betroffenheit oft erstmal so verlockend und überzeugend. Wenn ich hier ehrlich sein soll von meinem eigenen Hintergrund, ich mag Heilungsgeschichten nicht besonders gerne. Ich finde Heilungsgeschichten und ihre übliche Auslegung oft problematisch. Sie vermitteln den Hörerinnen und Hörern ein bestimmtes Körperbild, ein Ideal eines gesunden, eines uneingeschränkt funktionsfähigen Körpers, demgegenüber Krankheit und Behinderung ausschließlich als Abweichung oder als Mangel verstanden werden. Dieser Mangel soll behoben und normalisiert werden. Das wird auch schon oft in der Dramaturgie dieser Heilungsgeschichten deutlich. Am Ende als Lösung steht gleichsam der geheilte, der jetzt gesunde, funktionsfähige Körper. Die christliche sehende Theologin, nein, die christliche nicht sehende Theologin, Jennifer L. Cosset, und die jüdische sehende Theologin Darla Shum stellen angesichts der Blindheitsmetaphorik im Johannesevangelium die Frage, ob Metaphern wie blind und sehend überhaupt verwendet werden sollen noch. Sie diskriminieren nicht nur Christinnen, die nicht sehen können, als eine nicht relevante Gruppe, sondern sie durchziehen auch eine antijüdische Haltung im Christentum. Blind im Sinne von nicht verstehend oder nicht begreifend sind im Johannesevangelium und in der christlichen Tradition darüber hinaus meistens die Jüdinnen und Juden. In dem Motiv der Blindheit und ihrer Heilung können sich also behindertenfeindliche und antijüdische Auslegungstraditionen begegnen und verschränken. Bevor ich das jetzt einmal auf 3 verschiedenen Ebenen anhand des Textes deutlich mache, würde ich gerne den Bibeltext einmal lesen, damit wir ihn vor Augen haben. Und ich lese ihn aus der Bibel in gerechter Sprache. Im Vorübergehen sah er, also Jesus, einen Menschen, der von Geburt an blind war. Und seine Jüngerinnen und Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat Unrecht getan? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder hat dieser Unrecht getan, noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm sichtbar werden. Wir müssen die Werke Gottes tun, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Wenn ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte einen Brei aus der Spucke und strich ihm den Brei auf die Augen und sagte ihm, geh, wasch dich im Teich Schiloach, was übersetzt Gesandter heißt. Er ging also weg und wusch sich und kam sehend zurück. Diese Geschichte ist der Auftakt zu einer größeren Erzähleinheit im Johannesevangelium im 9. Kapitel. Und sie muss auch innerhalb dieser Erzähleinheit gelesen und interpretiert werden. Diese Erzähleinheit ist so, dass sie in 7 Szenen stattfindet. Und nach dieser Heilung, die jetzt die erste Szene ist, entspinnt sich eine Diskussion darüber, ob diese Heilung wirklich stattgefunden hat, beziehungsweise ob Jesus diese Heilung wirklich gemacht hat, und zwar in 6 weiteren Szenen. In der ersten Szene ist es jetzt so, dass die Nachbarn des Geheilten die Identität des Geheilten selbst in Frage stellen und damit die ganze Heilung anfragen. In der dritten Szene wird dann der Geheilte von den Pharisäern befragt, beziehungsweise problematisieren sie jetzt erstmal die Heilung am Sabbat. In der vierten Szene werden dann die Eltern des Geheilten herangezogen und gefragt, ob der wirklich von Geburt an blind war. Also es wird nochmal gefragt, stimmt das wirklich? Die Eltern sagen, er war von Geburt an blind, aber ob und wer ihn jetzt geheilt hat, dazu können wir nichts sagen. In der fünften Szene wird dann nochmal der Geheilte selbst befragt und nachdem er weiter darauf besteht, dass Jesus ihn geheilt hat, wird er aus der Synagogengemeinschaft ausgeschlossen. Er geht dann nun nicht mehr blind, sondern sehend zu Jesus und bekennt seinen Glauben an ihn. Und in der abschließenden 7. Szene kommt es dann zu einer Auseinandersetzung bzw. einem Streitgespräch zwischen Jesus und den PharisäerInnen, die sozusagen, in der beide das Motiv der Blindheit noch einmal jetzt aber auf einer metaphorischen Ebene verwenden. Das ist so ein bisschen der Bogen, in dem das Ganze stattfindet, auf den ich auch immer wieder zurückkomme. Jetzt werde ich in einem ersten Teil des Vortrages 3 Problemanzeigen in Bezug auf dieses Phänomen der Blindheit beziehungsweise 3 unterschiedliche Ebenen dieses Phänomens darstellen. Und wir werden auch sehen, dass diese Ebenen häufig eng miteinander verknüpft sind. In einem zweiten Teil mache ich dann Vorschläge zum Umgang damit aus einer intersektionalen Perspektive. Die erste Ebene ist Blindheit als ein Negativ- bzw. Defizitzustand des Körpers. Auf der ersten Ebene steht Blindheit im Text für einen konkreten Negativ- und Defizitzustand des Körpers. Dies muss überwunden werden, an gesunde Körper angeglichen werden, er soll normalisiert werden. Die christliche Theologin Dorothee Wilhelm, die sich selbst als Krüppelfrau bezeichnet, bezeichnet deswegen auch Heilungsgeschichten als Normalisierungsgeschichten. Die Auslegungstradition der Texte in der evangelischen und katholischen Kirche ist dabei oft noch ableistischer, also behindertenfeindlicher, als die Texte selber. Sie zieht sich bis in die heutige Zeit hinein. So war ich etwas schockiert, als ich einen Bibelcomic aus den letzten Jahren dazu gesehen habe, von der Seite katholisch.de, das ist das Internetportal der Deutschen Bischofskonferenz, auf YouTube, der hier nur beispielhaft für diese Tradition steht. Und ich werde jetzt eine Minute von diesem Film einmal zeigen, damit sozusagen da...
Hallo, sei gegrüßt. Siehst du denn nicht, dass ich sehe?
Nein, sehe ich nicht.
Der Regenbogen ist so schön. Schade, dass du ihn nicht sehen kannst.
Regenbogen? Wozu denn?
Was meinst du damit?
Ein Apfel ist da, damit man ihn isst. Die Stiefel, damit sie die Füße wärmen. Der Hund, damit er mir den Weg findet. Und das Wasser ist zum Trinken da.
Jesus, warum ist der Mann von Geburt an blind?
Hat er vielleicht eine große Sünde begangen? Oder seine Eltern?
Nein, weder er noch seine Eltern. Und jetzt geh in den Tempel und wasche dich im Taufbecken.
Ich frage mich, wozu das denn? Und was soll das bringen?
Wir sehen hier einen Blinden, der all seiner Sinne beraubt ist. Er ist sozusagen selber von allen Sinnen, könnte man sagen. Er kann nicht tasten, er erkennt nicht den faulen Apfel, er erkennt nicht den kaputten Schuh. Seine Intelligenz ist eingeschränkt, er wird von einem blinden Hund an der Nase herumgeführt, er kann nicht arbeiten, er ist depressiv und er muss betteln. Außerdem ist deutlich, dass er sich nicht sehnlicher wünscht, als wieder sehen zu können. Mit dem Moment, in dem er wieder sehen kann, ist er lebensfroh, intelligenter und christlich. Seien all diese Eigenschaften daran geknüpft, dass er sehen kann. In der Darstellung des Bibelcomics wird der nicht sehende Mensch aus der Perspektive der vermeintlich Gesunden dargestellt. Es wird also nur eine vermeintliche körperliche Wahrheit von Blindheit gezeigt. Diese Darstellung des Nichtsehenden wird sogar ins Absurde getrieben. Der Blinde kann nicht nur nicht sehen, sondern ihm werden auch andere Fähigkeiten dabei abgesprochen. Es ist ein Missverstehen und ein Missverständnis von blinder Kultur, auf die ich später noch einmal eingehe. Diese Darstellung geht über die Darstellung des Bibeltextes hinaus und trotzdem finden sich dafür auch Ansätze im Bibeltext. In der Erzählung in Johannes 7 ist es in Vers 1 so, dass gesagt wird, der Blinde sei von Geburt an blind. Angesichts dieser Erblindung fragen die Jüngerinnen und Jünger, wer gesündigt hat, seine Eltern oder er selber. Das weist Jesus hier zurück und widerspricht hier einer Deutung, die es auch immer wieder gibt, wo es eine Verknüpfung von Schuld oder Sünde und Krankheit oder Behinderung gibt. Aber er sagt sozusagen stattdessen, diese Blindheit von Geburt an ist dazu da, die Werke Gottes zu offenbaren. Und damit ist sozusagen auch deutlich, dass er Erblindung und Blindheit hier instrumentalisiert. Sie fungieren ausschließlich als Demonstrationsobjekte für die Werke und Größe Gottes und besitzen keinen Eigenwert, keine Subjektivität, verfügen über kaum Handlungsmacht. Heute sagen wir, würden wir wahrscheinlich sagen Agency. Auch wird der Nichtsehende nicht gefragt, ob er eigentlich geheilt werden will. Das wird einfach angenommen und fast schon übergriffig wirkt da aus heutiger Perspektive der Spuckebrei, der ihm einfach auf die Augen geschmiert wird. Viele Menschen mit Behinderung wollen ihre sogenannte Behinderung gar nicht unbedingt loswerden, weil sie Teil ihrer Identität ist, weil sie Teil der Wahrheit ist, wie sie die Welt erleben, weil sie Teil ihrer Fähigkeiten ist, die sie dadurch haben und weil sie die Welt auch nie nur so kennen. Sie würden immer eher sagen, nicht mein Körper ist das Problem, sondern die Umwelt ist das Problem, also die gesellschaftlichen Strukturen, die es einem schwer machen, mit der Behinderung zu leben. Also nicht die Behinderung ist der Defizitzustand. Auf der zweiten Ebene wird Blindheit als negative Metapher des Verkennens benutzt, der Verkenntnis. Auf dieser zweiten Ebene heißt Blindheit ist dann die Unfähigkeit oder Unwilligkeit zu sehen und zu erkennen und zu verstehen. Die metaphorische Bedeutung von Blindheit baut dabei auf dem ableistischen Vorurteil auf, welches körperliche Normabweichungen mit kognitiven Einschränkungen verknüpft und geht aber dabei symbolisch über diese körperliche Ebene total weit hinaus. Innerhalb des Kapitels im Johannesevangelium wird deutlich, dass Blindsein und sehend werdend nicht nur Einschränkungen und Heilung einer körperlichen Funktion ist, sondern dass es dabei immer darum geht, dass es eine Metapher ist für ein Unvermögen oder gar Unwillen in Bezug auf Blindsein, beziehungsweise die Fähigkeit und die Bereitschaft zu sehen. Und zwar immer geht es dabei darum, Jesus als Messias zu erkennen oder nicht. Ganz am Ende des Kapitels ist es dann so, dass die Pharisäer und Pharisäer sogar rhetorisch fragen, sind wir etwa blind? Und dabei ist natürlich nicht gemeint, dass sie nicht mehr sehen können, sondern ob sie sozusagen, dass sie das nicht erkennen. Dabei geht es um die Messias-Frage. Der Begriff blind für nicht verstehen und nicht sehen können ist in unserer Gesellschaft auch weit verbreitet. Wir kennen diese Ausdrücke blind vor Wut, auf dem rechten Auge blind, der blinde Fleck in der Wissenschaft. Und das sind Ausdrücke in Situationen, in denen wir etwas nicht erkennen, in denen wir etwas nicht verstehen, in denen eine unbewusste, fehlende oder fehlerhafte Erkenntnis vorliegt. Die Verwendung dieser Metapher hat aber reale Konsequenzen, die wir bemerken müssen. Sie prägen das Bild und das Verstehen auf Blindheit und assoziieren in diesem Fall zum Beispiel Blindheit mit Dummheit und Begriffsstutzigkeit. Die dritte Ebene ist dann die Ebene Blindheit als antijüdisches, antisemitisches Motiv. Am Ende des Kapitels, das habe ich gerade schon gesagt, sind die Pharisäer, obwohl sie körperlich sehen können, die sich als blind bezeichnen, weil sie Jesus als Messias nicht anerkennen oder erkennen. Der Mann, der blind war und jetzt sehend ist, folgt aber Jesus nach und erkennt ihn als Messias. Auf der dritten Ebene wird also jetzt die Metapher der Blindheit verknüpft mit diesem Moment und in der christlichen Tradition und Rezeptionsgeschichte des Textes dabei antijüdisch gewendet. Blind zu sein heißt Jüdin oder Jude zu sein. In der Zeit Jesu war dieser Konflikt eigentlich nicht zwischen Juden und Christen. Alle Menschen in dieser Geschichte sind jüdisch. Sondern es war ein Konflikt, eine Meinungsverschiedenheit innerhalb der Gemeinde. Es war also ein innerreligiöser Konflikt, man könnte sagen ein Konflikt zwischen Geschwistern, die einfach unterschiedlicher Meinung sind. In der christlichen Rezeption und Auslegungstradition ist aber dann diese abwertende Metapher der Blindheit zu einer Waffe in einem interreligiösen Konflikt und nicht mehr innerreligiösen Konflikt geworden und zielt dabei auf die Verurteilung des ganzen jüdischen Volkes für die Verkennung und dann auch schließlich Ermordung des Gottessohns und ist dabei Teil einer theologischen Deutung, die sozusagen das Judentum dem Christentum unterordnet oder als Vorstufe des Christentums versteht. Der Topos vom blinden Juden zieht sich dabei durch die Kirchengeschichte auch ganz bildlich. Christian hat es auch schon gesagt, ganz am Anfang in diesem Skulpturenpaar von Synagoge und Iglesia, was sich an einigen mittelalterlichen Kirchen findet. Und das würde ich auch gerne. Und zwar sind hier zu sehen Synagoge und Iglesias, zwei weibliche Figuren, die in der christlichen Ikonografie des Mittelalters Christentum und Judentum personifizieren. Die Figur der Iglesia steht stolz und schön mit einem Kreuz und einem Kelch in der Hand da, während die Figur der Iglesia, der Synagoge, so rum, ein gebrochenes Schwert hat, nach unten guckt, passiv wirkt und abgewandt ist. Sie hat in der Hand die Gesetzestafeln für die Tora. Die Figuren stehen für eine Überwindung des Christentums gegenüber dem Judentum. Und auch an den zwei Symbolen wird es nochmal sichtbar, wenn man hier einmal den Kelch sieht, der für den sogenannten Neuen Bund steht, und die Gesetzestafeln, die hier für den abgelosenen, erlösten oder überwundenen Alten Bund stehen. Die Augenbinde symbolisiert die Blindheit der Synagoge gegenüber Jesus als Messias. Die Statue benutzt diese negative Metapher der Blindheit. Die sogenannte Blindheit wird dabei mit diesen verbundenen Augen dargestellt. Auch hier begegnen und verschränken sich wieder unterschiedliche Ebenen. Es ist ein typisches Missverstehen von Menschen, demgegenüber, wie Menschen mit Blindheit leben. Wir sehenden Menschen vergleichen unsere eigene Desorientierung, wenn wir die Augen verbunden haben, mit einer Erfahrung der Blindheit. Das ist aber überhaupt kein stimmiger Vergleich. Mit Behinderung zu leben, bringt eine andere Art und Weise zu leben, einen anderen Sachverstand, ein spezialisiertes Wissen. Man könnte auch sagen, es ist eine ganz andere und eigene Kultur. Wir jetzt sehenden, benennten Menschen benutzen die Metapher, dass wir das nicht wissende Menschen wie Blinde im Dunkeln tappen. Dabei ist es so, dass wenn die Lichter ausgehen, überraschend, dann sind die eigentlich sehenden Leuten die sich nicht zurechtfinden. Blinde Menschen finden sich dann gut zurecht. Unter den Blinden, die gar nicht so wenig mitbekommen, wie es den Anschein haben mag, ist der Einäugige, wie ein bekanntes Sprichwort sagt, nicht König, sondern orientierungsloser Gast. Das sind sozusagen diese drei Ebenen, auf denen das Phänomen der Blindheit sich in Johannes 9 findet und die sich gegenseitig auch immer wieder beeinflussen bzw. in einer Relation zueinander stehen und aufeinander aufsehen. Es ist erstens so, dass Blindsein einen Negativzustand des Körpers, zeichnet einen Defizitzustand, der überwunden und geheilt werden, normalisiert werden muss. Blindheit ist dann auf der zweiten Ebene eine negative Metapher für nicht verstehen und nicht erkennen. Und auf der dritten Ebene wird diese negative Metapher schon im Text und noch mehr in der christlichen Rezeptionsgeschichte antisemitisch gewendet. Blind im Sinne von nicht verstehend, den Messias nicht anerkennt, sind die Jüdinnen und Juden. Jetzt ist es so, dass ich gerne 6 Impulse geben würde für einen religionspädagogischen Umgang mit der Heilungsgeschichte aus Johannes 9 aus einer intersektionalen Perspektive. Der erste Impuls ist historische Differenzierung. 2 sozialgeschichtliche Wahrnehmungen schärfen meiner Meinung nach die Sicht auf den Text und die antijüdische und ableistische Auslegung und Aussagen in ihm und müssen beachtet werden bei der Bearbeitung des Textes. Das erste ist die heftige Auseinandersetzung darum, ob Jesus der Messias ist oder nicht, muss vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte des Evangeliums gelesen werden. Das Evangelium ist so 70 nach Christus, also nach der Tempelzerstörung entstanden, also nach 70 nach Christus, so rum muss man sagen, und damit innerhalb einer scharfen Auseinandersetzung zwischen einer Minderheit von Jüdinnen und Juden, die sich an den Messias, den gekreuzigten Messias hielten, und einer Mehrheit, die das ablehnten. Und diesen Konflikt, der wird erzählerisch dann in die Zeit Jesu verlegt. Was ein bisschen künstlich ist, weil zu der Zeit Jesus alle Menschen jüdisch waren. Das merkt man in dieser Erzählung besonders in Vers 22. Die Eltern haben Angst, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, wenn sie Jesus, also diese Heilung, anerkennen und Jesus als Messias anerkennen. Das ist so, dass das ein Konflikt ist, der sozusagen die Trennlinie, die verläuft zur Zeit der Verfassung des Evangeliums. Es ist also wichtig, 3 historische Ebenen eigentlich jetzt zu trennen. Und zwar einmal die Zeit Jesus, einmal die Zeit der Verfasserschaft des Evangeliums und drittens ist das, wie wir heute darüber reden und dass sozusagen wir heute nicht darüber reden können, als würden wir zwischen Juden und Christen in diesem Text sozusagen etwas erfahren. Das zweite ist die Frage unseres Verständnisses von Behinderung und Krankheit, das nicht mit den Verhältnissen von vor 2000 Jahren von Behinderung und Krankheit zu vermischen ist. Die Entstehungssituation nach 70 nach Christus heißt, dass sozusagen gerade ein Krieg zu Ende war, dass der Tempel wurde zerstört und tausende Leben wurden genommen, und alle Evangelien spiegeln dies politisch und spiegeln das soziale Verhältnis dieser Nachkriegszeit wider. Mangel und Hunger herrscht und Menschen ziehen in den Städten, und es ist sozusagen so, dass man sagen kann, dass da so 70% unter dem Existenzminimum gelebt haben. Der Historiker Robert Garland führt in seiner Studie zum Thema Disability Behinderungen und Deformationen besonders auf diesen Mangel bzw. auf den Krieg, auf Krankheiten und ein zurück und nicht auf angeborene Behinderungen. Da es eine große Kindersterblichkeit gab, haben sich die meisten Behinderungen während des Lebens entwickelt. Dabei ist dann die Frage, was eigentlich Mehrheit und Minderheit ist. Also ist die Perspektive, was ich sozusagen deutlich gemacht habe bei diesem Bibelcomic, mit der wir heute das lesen, vermeintliche Mehrheit von Menschen, die gesund sind, so eigentlich die Perspektive der Texte, und ist das deckungsgleich, oder ist es so, dass das eigentlich die Perspektive ist, dass die Mehrheit eine Form von Behinderung hatte, und das sozusagen sind es dann Hoffnungstexte, und wie hält man diese Spannung aus, dass das aus einer heutigen Perspektive, wie wir heute gesellschaftlich über Behinderung leben, natürlich nicht das gleiche war wie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie man damals mit einer Behinderung leben konnte oder nicht. Der zweite Impuls, wie ich diese Texte gerne anders lesen möchte, ist Ambiguitätstoleranz üben. Christian hat es gerade schon in der Einleitung gesagt, und jetzt kommt es auch hier, dass der Alttestamentler Jürgen Ebach in Bezug auf die Bibel gesagt hat, die Wahrheit beginnt mit 2. Sie ist also nicht nur einfach, sondern sie ist zweifach, und das Erste und Alte Testament hat in Christentum und Judentum eine doppelte Nachgeschichte. Auf die Frage, ob Jesus der Messias ist, ist die Antwort also auch nicht eindeutig, sondern sie ist mehrdeutig. Biblische Worte haben je nach Perspektive der Auslegenden und der Auslegungsgemeinschaft mehr als einen Sinn und eine Auslegungsmöglichkeit. Sie sollten deshalb mit einer Hermeneutik ausgelegen hat, die beide Auslegungstraditionen, die beide Wahrheiten nebeneinander stehen lässt. Eine solche Hermeneutik möchte ich als eine Hermeneutik der Ambivalenz bezeichnen. Diese Hermeneutik lässt beide, also lateinisch ambo, gelten, lateinisch valere, also eine Hermeneutik, die beides gelten lässt und schöpft aus dieser Vielfalt, die sich daraus ergibt, aus dieser Ambiguität. Der Text in Johannes 9 bietet hier meiner Meinung nach die Möglichkeit, sich mit der mehrdeutigen Interpretation zu Jesus als Messias oder eben nicht zu beschäftigen. Und die Beschäftigung mit fremden religiösen Texten macht deutlich, dass die Welt komplexer ist, differenzierter und nicht in einfache Worten und Schlagformeln aufgeht. Das kann, wenn man es jetzt negativ ausdrückt, ausgehalten werden, oder anders kann es auch als Befreiung oder Bereicherung erlebt werden. Und eine Gretchenfrage ist dann, wie setzt man das produktiv in pädagogische Prozesse um, sodass Schülerinnen und Schüler einen Umgang mit Ambiguität erlernen. Diesbezüglich wird das Konzept der Ambiguitätstoleranz diskutiert. Unter Ambiguitätstoleranz versteht man die Fähigkeit, mit Mehrdeutigkeit und Mehrdeutigkeiten umzugehen, ohne Komplexität zu reduzieren oder sie abzuwerten. Und an die Frage, ob Jesus der Messias ist, lässt sich dies meiner Meinung nach einüben. Für die Einübung dieser Ambiguitätstoleranz braucht es eine Stärkung anderer Bilder, anderer Erzählungen und anderer Traditionen. Damit hätte ich schon die nächsten drei Hinweise genannt. Das erste ist also, andere Bilder stark machen. Die Verhältnisbestimmung von Judentum und Christentum geht nicht in den Figuren Synagoge und Iglesias auf. Es kann und sollte durch andere Bilder beschrieben werden. Zu dem Bild Paar Iglesia und Synagoge gibt es mehrere neue Darstellungen. Ich habe hier nur zwei beispielhaft mitgebracht. Das eine ist das Fenster in Bonn-Ippendorf in der St. Barbara-Kirche von 1995. Es zeigt die beiden Figuren von Iglesia und Synagoge gleich groß. Sie halten Kreuz bzw. Torarolle in der Hand und sind einander zugewandt. Auf dem zweiten Bild, was von 2015 ist und vor dem St. Joseph University in Philadelphia steht, tragen sowohl Synagoge als auch Iglesia jetzt beide eine Krone und nicht mehr nur noch die Iglesia. Beide Figuren halten die heiligen Bücher. Beide Figuren halten sozusagen eine Bibel bzw. eine Torarolle in der Hand und es sieht so aus, als würden sie gemeinsam die Texte studieren. Das vierte ist, andere Traditionen stark machen. Die Jüngerinnen und Jünger fragen Jesu zu Beginn, ob der nicht sehende Mensch oder seine Eltern gesündigt haben. Jesus verneint dies. Bis in die heutigen Kommentare hinein finden wir diese Zurückweisung Jesu immer wieder als Argument Jesu gegen jüdisches Vergeltungsdenken. Dass sozusagen er das hier durchbrochen hat, dass es einen Tun-Ergehen-Zusammenhang gibt, der sozusagen alttestamentlich begründet wird. Auch hier handelt es sich um ein antijüdisches Vorurteil, gegen das bereits der Text, aus dem Jerusalemer Talmud in Berachot 9,1 stehen mag, in dem eine körperliche Beeinträchtigung, wenn sie von Geburt an auftritt, als Schöpfungsplan Gottes bezeichnet wird, der die Vielfältigkeit der Menschen zum Ideal hat. Und es wird sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Es wird gefordert, diese Vielfalt und Bereicherung als Bereicherung zu erleben und zu loben. Die Vorstellung, die ich hier habe, ist also neben diese Heilungsgeschichten andere biblische und außerbiblische Traditionen zu stellen. So kann sozusagen Vielfalt und Behinderung sichtbar gemacht werden, zum Beispiel indem man von Mose erzählt, der stottert und einen schweren Mund hat, als großer Prophet in Exodus 3,10, indem man von Gott, der Rollstuhl fährt, in einer Thronvision von Ezechiel in Ezechiel 1,15 oder von Paulus, der immer wieder von seiner chronischen Erkrankung oder Behinderung schreibt, erzählt. Mein fünfter Punkt ist dann anders erzählen. Eine andere Erzählung der Geschichte kann helfen, die Perspektive zu wechseln und mehrere Dimensionen der Heilungsgeschichte zu verdeutlichen und manche Perspektiven zu problematisieren. Auch können so Hörgewohnheiten unterbrochen werden. Dies kann auch gerade immer wieder eingeübt werden. Und hierfür kann man von der jüdischen Auslegung vom Midrasch, der sozusagen sich an Lücken aufhängt, sie weiter denkt, sie weiter schwingt mit Fantasie und Detail lernen. So könnte ein Midrasch zu Johannes 9, und ich lehne mich hier an Eske Wohlrath an, folgendermaßen lauten. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der nicht sehend geboren war. Er hielt an und fragte ihn, was soll ich für dich tun? Er antwortete, meine Nachbarin hat viele Kinder, sie sind arm und leiden Hunger. Hilf ihnen, ich kann dir den Weg zeigen. Und Jesus folgte ihm nach. Als sechsten Punkt hätte ich dann ein Korrekturprogramm zur Selbstkontrolle vorzuschlagen. Erste Schritte auf dem Weg zu seinem Korrekturprogramm hat der Theologe Ulrich Bach gemacht. Bach saß selbst nach einer Polioerkrankung im Rollstuhl und hat die Auslegung von Heilungsgeschichten oft als diskriminierend und ausschließend erlebt. Deswegen hat er ein, man könnte eigentlich sagen, Autokorrekturprogramm für die Predigt von Heilungsgeschichten aus einer disability-kritischen Perspektive entworfen. Aus meiner Sicht ist es ein total produktiver Umgang mit den Texten, wenn des Seins auch ein bisschen veraltet ist. Er hat den Vorschlag, dass man nach einer Auslegung, nach einer Predigt, nach einer Unterrichtsstunde, wenn man das verfasst hat, es konzipiert hat, sich das Ganze noch einmal kritisch anzusehen und anhand von Fragen zu überarbeiten. Ich habe hier mal in Anlehnung von Bach 6 Vorschläge entworfen für ein Korrekturprogramm für Predigt, für Lehre, für Unterricht aus einer intersektionalen Perspektive zu Johannes 9. Die Liste kann und sollte sicherlich noch ergänzt werden, das ist hier überhaupt nichts Abschließendes. Die erste Frage. Habe ich in der Predigt, beim Lehren, beim Unterrichten Krankheit und oder Behinderung mit Sünde in Verbindung gebracht? Wenn ja, bitte löschen. Frage 2. Habe ich den Eindruck erweckt, dass sich die Personen mit Behinderung chronischer Erkrankung nicht sehnlicher wünscht, als ihre Behinderung zu überwinden, zu heilen, loszuwerden? Wenn ja, ergänzen die Wertschätzung aller Arten von physischen Körpern und nicht ein vermeintlich gesunder Körper zum Maßstab der menschlichen Perfektion erheben, ohne dabei Menschen auch abzusprechen, dass sie vielleicht auch den Wunsch nach körperlichem geheilt werden haben. Drittens, habe ich vielleicht nur zwischen den Zeilen Nichtbehinderte und Schulgruppe miteinander identifiziert, Nichtbehinderte und Gemeinde, ebenso Behinderte und Randgruppe, wenn ja, bitte ändern. Zur Zeit der Entstehung der Evangelien hat die Mehrheit wahrscheinlich eine Behinderung oder chronische Erkrankung gehabt. Auch heute ist meine Erfahrung, je offener man darüber spricht, desto mehr Menschen erzählen von ihren unsichtbaren Erkrankungen oder Behinderungen. Viertens, habe ich aus den innerjüdischen Auseinandersetzungen, zum Beispiel zwischen Anhängern Jesu und PharisäerInnen, zu einer Auseinandersetzung zwischen Christinnen und Jüdinnen, zwischen Christentum und Judentum heute gemacht? Wenn ja, verändern. Fünftens, habe ich blind, lahm, taub als Negativmetaphern für nicht verstehen, für nicht erkennen verwendet? Habe ich Jüdinnen als blind, als nicht erkennend bezeichnet? Wenn ja, bitte löschen. Sechstens, habe ich die Ambiguität und Vielfalt erwähnt, beziehungsweise ausgehalten und mit den Schülerinnen eingeübt, dass es mehr als eine Wahrheit gibt, um körperlich vollkommen zu sein und zu glauben, um es mit den Worten von der nicht sehenden Theologin Schumm zu sagen, there's more than one way to be whole and holy. Wenn nicht, bitte ergänzen. Vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit.
Weitere Folgen von unserem Podcast Bildstörungen findet ihr bei naht.de. Das tolle Korrekturprogramm, was uns Marie Hecke am Ende ihres Vortrags an die Hand gibt, gibt es außerdem als PDF auf der Website von naht.de. Wir hoffen, dass euch der Vortrag und natürlich die ein oder andere Podcast-Folge gefallen. Wir freuen uns über jede positive und auch kritische Rückmeldung. Und vielleicht mögt ihr auch Geschichten darüber teilen, wofür ihr die Podcast-Folgen und die Themen verwenden konntet. Bis zum nächsten Mal.